Guten Morgen. Wir haben bisher Barnabas gehabt, einen geistlichen Leiter in den ersten Gemeinden. Dann haben wir Lydia gehabt, eine Geschäftsfrau in der Industriehandel. Und heute ist ein Ehepaar daran, Aquila und Priscilla. Ob sie Kinder hatten, ist unbekannt. Man nimmt eigentlich immer an, nein. Aber ich denke, es kann sein, dass die Kinder schon außer Haus waren und dass sie frei waren, um ein bisschen zu reisen, ein bisschen viel zu reisen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dieses Ehepaar war eine sehr starke Zweieinheit, eine sehr starke Zweierschaft. Was auffallend ist, dass sie, wenn eine Person genannt wird, dann wird die andere im nächsten Satz genannt. Priscilla und Aquila oder Aquila und Priscilla. Und auffallend ist, dass Priscilla oder Prisca, das ist derselbe Name, viermal zuerst genannt wird und zweimal Aquila. Es sind also sechsmal, dass sie beide genannt werden. Und ich denke, Paulus hatte offensichtlich viel Achtung und viel Respekt oder Lukas auch für diese Frau in diesem Ehepaar. Sie waren Juden. Sie kamen aus Kleinasien. Und ihre Geschichte ist nicht als runde Geschichte in der Bibel abgedruckt. Man begegnet sie ihnen in verschiedenen Bibelstellen. Man muss ein bisschen suchen. Das ist so wie der Puzzleteile suchen, Puzzle machen. Das macht Spaß, das ist ganz interessant. Dieses Mal auch. Und dann finden wir heraus, dass der Name Priscilla oder Prisca alt oder ehrwürdig bedeutet. Und der Name Aquila Adler. Der Adler war das Emblem des römischen Heers. Und sie kamen, oder er kam aus Pontus. Das war eine kleinasiatische Landschaft am Südufer des Schwarzen Meeres. Und ganz interessant, wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde in Jerusalem, dann wird in Apostelgeschichte 2, Vers 9 angedeutet, dass Menschen aus Pontus da waren. Und es sind anscheinend auch viele aus Pontus zum Glauben gekommen. In seinem ersten Brief wendet Petrus sich unter anderem an Christen in Pontus. Und da gehörte eben Aquila dazu. Das Ehepaar lebt in Rom, als Kaiser Claudius die Stadt von Juden säubern will. Ich sage das bewusst hart, denn es war auch sehr hart. Sein Edikt aus etwa 49 vor Christus zwingt Menschen jüdischer Abstammung, die Stadt zu verlassen. Sie sind also Vertriebene, Prisca und Aquila, und sie ziehen nach Korinth im Süden Griechenlands und sie arbeiten dort als Zeltmacher. Das ist ihr Beruf. Sie sind also als Ehepaar eine Einheit gewesen, sie sind im Beruf eine Einheit gewesen und sie sind sicherlich auch eine starke Einheit gewesen in ihrem Verlangen, Jesus zu dienen. Das wird in ihrer ganzen Geschichte ganz, ganz deutlich. Wir steigen ein in Apostelgeschichte 18, in den Versen 1 bis 4. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Da sind sie hingekommen, Aquila und Priscilla, als sie vertrieben wurden. Er fand dort einen Juden namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Und zu diesen ging er, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er, Paulus, hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. In Korinth heißt es, fand Paulus Aquila. Ich entnehme daraus, ein bisschen vorsichtig, aber kann so gewesen sein, dass er von diesem Ehepaar gehört hatte und dass er auf der Suche ging, weil er ihnen begegnen wollte und vielleicht auch eben, sicherlich eben, mit ihnen zusammenarbeiten wollte. Und als sie sich dann begegnen, dann laden Aquila und Prisca oder Priscilla Paulus an, bei ihnen zu wohnen. Da haben wir wieder diese Gastfreundlichkeit. Und das war nicht für ein paar Wochen, denn er ist ganz anderthalb Jahre in Korinth geblieben. Paulus, ganz anderthalb Jahre, aber er hat nicht die ganze Zeit bei Aquila und Prisca gewohnt, denn er soll irgendwann in das Haus von Justus neben der Synagoge eingezogen sein, Apostelgeschichte 18, Vers 7. So toll, wenn man die Puzzlestücke findet und die Geschichte rund wird und man denkt, aha, er war bei Paulus, er war bei Aquila Priscilla. Nein, dann ist er doch zur Synagoge gezogen. Auf jeden Fall, er hat auch mit ihnen mitgearbeitet als Zeltmacher. Es ist interessant, dass wir Paulus vor allem kennen als Akademiker, als Jurist, als Theologe. Er hatte Gamaliel von dem jüdischen Hohen Rat als Mentor gehabt. Er war sehr klug, er war intellektuell, aber er war auch ein gelernter Zeltmacher. Die Rabbis haben immer gelehrt, dass es der Pflicht eines Vaters sei, seinen Sohn ein Handwerk lernen zu lassen. Und Paulus' Heimatstadt Tarsus in Zilizien war bekannt für ihre Textilproduktion und für den Export von Zeltstoff aus Ziegenhaar. Also war es naheliegend, dass er diesen Beruf gelernt hat. Er hat in Korinth gearbeitet als Zeltmacher, nicht verwunderlich. Ich sagte gestern schon, er wollte immer seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. In Apostelgeschichte 20, Vers 34 sagt er seinen Geschwistern in Ephesus: Ihr wisst ja selbst, dass diese meine Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meinen Gefährten gesorgt haben. Ich habe immer gearbeitet. Philipper 4, 16. Ich habe auch in Thessaloniki gearbeitet. Die Gemeinde hat mir zweimal was gesandt, also in seinen Worten etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse, hat etwas extra bekommen. Den Thessalonichern schreibt er in 1. Thessalonicher 2, 9: Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zu Last zu fallen. Er hat immer wieder Gastfreundlichkeit erfahren von privaten Menschen, aber er hat immer womöglich zu den Kosten beigetragen. Und bei Aquila und Priscilla, das können wir entnehmen aus Apostelgeschichte 18, hat er die ganze Woche als Zeltmacher gearbeitet und am Sabbat war er dann in der Synagoge als Evangelist und als Lehrer. Da ist er ein sehr starkes Beispiel, dass er Menschen nicht zu Last fallen wollte. Und Aquila und Priscilla sind uns ein sehr starkes Beispiel, indem sie gesagt haben: Komm zu uns und bleibe, solange das nötig ist. Hier sieht man das Herz dieses Ehepaars. Sie wollten Gott dienen mit ihrem ganzen Leben. Nicht nur ein bisschen Zeit für Gott, heute Nachmittag habe ich eine Stunde. Nein, meine Zeit steht in Gottes Händen und meine Zeit gehört auch Gott. Ich will meine Zeit ihm schenken und auch mein Haus. Sie waren keine Pastoren, sie waren Laien. Und es war ihnen aber ein Herzensanliegen, dass das Evangelium verbreitet würde. Und sie standen voll hinter Paulus' Dienst und wollten ihn voll unterstützen. Und haben das nicht nur gemacht mit einer Spende, sondern indem sie ihn aufgenommen haben. Und ich denke, dass sie davon selbst auch Gewinn gehabt haben. Denn es hat sicherlich abends auch Gespräche gegeben, da haben sie Fragen gestellt, da haben sie gelernt. Und in diesen anderthalb Jahren ist zwischen diesen drei Menschen eine sehr tiefe Gemeinschaft gewachsen. In Römer 16, 3 nennt Paulus Aquila und Priscilla meine Mitarbeiter. Wisst ihr, wir lesen das, wir bewundern das vielleicht, wir denken, das war doch was, aber können wir uns wirklich vorstellen, wie das war? Ich bin jetzt kurz Priscilla. Ich sage: Aquila, ich möchte dich so gerne mal ganz für mich haben. Und er: Ja, Aquila, ich möchte dich mal ganz für mich haben. Ist was? Nein, ist nichts. Ich möchte nur mal Zeit mit Paulus, ist immer da. Ach so. Na, Paulus ist heute Abend unterwegs, das passt. Dann setzen wir uns zusammen nieder und willst du über was Bestimmtes reden? Nein. Ich will dich nur mal für mich haben. Wenn du vielleicht einen Wein holen kannst, ich ziehe eine Kerze an und dann setzen sich die beiden und dann sind sie 3 Minuten unterwegs, geht die Tür: Hallo, ich bin früher zu Hause als erwartet, schön, können wir noch was Zeit miteinander haben. Ich denke, das ist manchmal so gewesen, das ist nicht leicht gewesen, nicht für Priscilla, nicht für Aquila. Ich denke, Paulus war nicht eine so stille Präsenz, er war anwesend. Er hat das Wort genommen, er hat erzählt von dem, was er erlebt hat, er hat erzählt von seinen Träumen und das kann nicht immer einfach gewesen sein. Ist Gastfreundschaft eine Gabe? Ich denke ja, es gibt Menschen, die werden glücklich, wenn das Haus voll ist und die haben dann auch noch alles voll im Griff, aber es gibt auch Menschen, die sich schwer dabei tun. Es gibt Männer, die ihren Frauen sagen und umgekehrt: Bitte lade keine Gäste ein, ich möchte einfach mal alleine sein, ich mag das nicht. Kennt ihr, oder? Gastfreundlichkeit ist eine Gabe, es ist aber auch ein Auftrag. Und das Problem heute ist, Das, weil Männer und Frauen beide arbeiten und ein so volles Programm haben, dass unser Zuhause eine Burg wird, wo wir sagen, das ist jetzt unser Zuhause, da können wir uns jetzt, da sollen wir uns jetzt mal zurückziehen, da ist jetzt Zeit für uns. Das sieht man heute, wir haben unheimlich viel gewonnen, aber wir haben auch unheimlich viel verloren, wir haben Mitmenschlichkeit verloren. Und immer wieder liest man, dass die Einsamkeit heute größer ist als je. Wir brauchen Zeit füreinander. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen nicht einmal mehr Zeit haben oder es gelingt ihnen nicht mehr, den anderen richtig anzuschauen, in den Augen zu schauen. Es ist alles so flüchtig. Und ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass wir alle einen Gast aufgenommen haben, wir alle. Und dieser Gast ist sehr aufdringlich. Der hat sich groß bei uns gemacht, der ist überall mit dabei. Der ist beim Essen mit dabei, der ist sogar im Schlafzimmer mit dabei. Der hat sich so richtig eingenistet und fragt viel Aufmerksamkeit. Er kommt aus einer anderen Welt. Er nennt sich Handy oder iPad. Eine Freundin von mir, verheiratet mit einem Pfarrer, hat ihrem Mann kürzlich gesagt, du, ich will dich mal ganz für mich haben. Hat er gesagt, okay, Donnerstagabend geht, klappt. Und dann hat sie mir erzählt, da saßen sie zusammen auf der Couch und da lag das Handy. Und da hat er mit ihr geredet, aber immer geschaut, kommt da was, verpasse ich was? Wir haben diesen Gast aufgenommen, sind wir ehrlich. Bei mir am Haus fahren täglich Schüler vorbei, junge Kinder. Und wir haben früher auf dem Fahrrad, wir sind ja auch zur Schule gefahren, miteinander geredet. Da sind wir manchmal auch sogar gestürzt, weil wir einander angeschaut haben. Aber die schauen nicht mehr, die fahren nebeneinander, aber die reden mit wem anderen, den sie oft nicht einmal kaum kennen. Haben wir noch Zeit für andere? Wie schwer hat sich dieser Gast bei uns zu Hause gemacht? Bestimmt er vielleicht inzwischen vieles? Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Natürlich, es wird uns gesagt, wir sollen unsere Grenzen setzen, aber die Bibel sagt auch, dass wir manchmal bereit sein sollen, eine extra Meile zu gehen, unsere Grenzen zu erweitern. Jesaja 54, erweitere den Raum deines Zeltes, dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus, spare nicht, spanne deine Seile weit aus, lass Menschen zu. Und dieses Ehepaar hat in Ephesus und später auch in Rom, die sind später zurückgekehrt, die Gemeinde auch in ihrem Haus aufgenommen, nicht nur Paulus. Wir sind noch in Korinth und in Apostelgeschichte 18,8 erfahren wir, dass viele zum Glauben kommen. Es geschieht ein Wunder, das Haupt der Synagoge kommt zum Glauben, viele andere, es entsteht eine Gemeinde. Paulus wird von führenden Juden vor ein römisches Gericht gestellt. Es kommt nicht zu einer Verurteilung, aber die Sache hat vielleicht darin mitgespielt, dass er sich verabschiedet in Apostelgeschichte 18,18 und zieht dann von Korinth zuerst nach Syrien, dann nach Ephesus und Aquila und Priscilla kommen mit. Die haben es immer wieder geschafft, ihre Zeltpflücken aus der Erde zu ziehen, zu sagen, okay, wir sind flexibel, wenn du siehst, dass es woanders hingeht, wir gehen mit. Und dann haben sie in Ephesus wahrscheinlich auch eine Werkstatt aufgemacht, als Zeltmacher gearbeitet. Und dann ist Paulus später für eine Weile weggegangen, dann gab es die dritte Missionsreise, dann hat er Aquila und Priscilla zurückgelassen. Und dann finden sie in Ephesus bald eine neue geistliche Aufgabe. Sie sind also von Paulus verlassen worden, der ist weitergezogen, der hatte woanders zu tun, wollte auch noch nach Jerusalem. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 18, 24 bis 26, aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria, also an der nordafrikanischen Küste gebürtig, kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Er war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete, er lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. Er kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Euer Haus war gerade leer, Paulus war weg, konnte eine neue Person dazukommen. Ich finde das beeindruckend. Der Mann aus Alexandria, Apollos, ist ein Jünger von Johannes dem Täufer. Er ist gebildet, er ist einer, der das Alte Testament gründlich kennt und er ist begeistert von Jesus. Er ist feurig im Geist und er fängt an, in den Synagogen zu predigen. Das macht er gut. Aber was er lehrt, ist nicht vollständig. Er lehrte genau, heißt es, über das, was den Herrn betrifft. Er kannte aber nur die Taufe des Johannes. Also es muss ihm einiges gefehlt haben in der Lehre. Vielleicht war ihm nicht so klar, wie das gewesen war mit Christi Tod und Auferstehung, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ein Bibelausleger sagt, dass Apollos ein erlöster alttestamentlicher Gläubiger war. Da musste also noch ein bisschen geschliffen werden. Und die Frage ist, was macht man, wenn ein Redner in der Gemeinde oder auch bei einer Evangelisation oder sonst wie einflussreich auftritt, aber seine Lehre ist nicht vollständig. Da stimmt etwas nicht, da fehlt etwas. Es stimmte, aber es fehlte etwas. Was macht man denn? Manchmal fällt es nicht auf, oder? Haben wir nicht gut zugehört. Und manchmal fällt es auf und manchmal fangen wir dann untereinander an, untereinander zu reden, zu sagen, das darf nicht sein. Also der Mann soll besser nicht mehr bei uns predigen. Denn was er lehrt, ist in Ordnung, aber unvollständig. Es fehlt was. Der soll besser gehen. So geht es oft. Und Aquila und Prisca, die reagieren ganz anders, weil sie die Liebe bei Apollos sehen, die Liebe für den Herrn. Und sie laden ihn ein nach Hause und reden mit ihm. Als sie ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer an. Sie sahen sein Potenzial. Und sie sahen seine Aufrichtigkeit und sie sahen seinen Eifer. Und sie haben gesagt, komm mit nach Hause. Wir wollen Zeit investieren. Wir wollen dir helfen. Sie ermahnen ihn nicht öffentlich. Sie reden nicht über ihn. Sie reden mit ihm und sie erklären ihm dann sorgfältig und liebevoll, was in seiner Botschaft fehlt. Vers 16 in Apostelgeschichte 18. Sie legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Und wenn man später sieht, was aus Apollos geworden ist, dann ist es so wesentlich gewesen, dass es dieses Ehepaar gegeben hat, das gesagt hat, komm, wir wollen dir noch mehr erklären, noch besser erklären, damit du besser verstehst, damit du besser lehren kannst. Sie sind ihm ein Mentor geworden. Wie gut, dass sie den Mut hatten, Apollos anzusprechen und einzuladen. Wie gut, dass sie bereit waren, Zeit zu investieren in diesen Menschen, damit er tauglich würde für den Dienst. Und wie gut, dass Apollos diese Begleitung annehmen konnte. Das waren doch nur Handwerker. Und er war ein gelehrter Mann. Er konnte das annehmen. Und er bekam einen Mentor. Und hier wird dieses Ehepaar von Gott eingesetzt. Zuerst waren sie Mitarbeiter von Paulus, der ist weitergezogen, kommt später wieder. In dieser Zwischenzeit wären sie Mentor. Und wir wissen, dass Apollos später viel Einfluss gewonnen hat, dass er ein wichtiger Evangelist und Prediger geworden ist. Wir kennen ja Paulus Aussage, der sagt, seht doch bitte nicht auf mich oder auf Apollos, ihr seid von Christus. Und daraus kann man entnehmen, dass es Apollos gut gegangen ist. Und wieder liegt eine Herausforderung vor uns. Wo sind die Menschen, die bereit sind, Mentoren zu sein? Anderen zu helfen, vielleicht junge Christen, die den Weg Gottes noch nicht so richtig kennen, oder auch müde, erwachsene Christen, die enttäuscht sind, entmutigt sind. Wo sind die Menschen, die bereit sind, Mentoren zu sein? Paulus sagt in 1. Korinther 4, 15, es gibt nicht viele Väter. Es gibt auch nicht viele Mütter. Es gibt nicht viele Männer oder Frauen, die bereit sind, anderen ein Vater oder eine Mutter zu sein. Aber sie sind nötig, diese Menschen. Paulus kannte selbst eine solche Person, eine geistliche Mutter. Er redet über sie in Römer 16, Vers 13. Und ich selbst habe auch als junger Christ das Vorrecht gehabt, solche Menschen zu kennen. Zweimal sogar, als ich bei der IFS, bei der Konferenz in Mittersil zum Glauben kam, war der Redner, dessen Predigte mich eigentlich mehr überzeugt haben, war ein Engländer, David Bentley Taylor, hatte vier Söhne und er hat mich angenommen. Und ich habe in der Zeit nach der Konferenz, als ihm auch klar wurde, dass ich gläubig geworden war, monatlich einen Brief von diesem Mann bekommen, als Mädchen von 19. Ich hatte keinen Vater. Und ich habe einen Vater bekommen, David Bentley Taylor. Ich habe seine Briefe noch. Und er hat mich immer wieder eingeladen, auch Urlaub zu machen in Wales. Er war Brite. Und ich habe, außer dass er mir geistlich geholfen hat, habe ich zum ersten Mal gesehen, was eine heile Familie ist. Wo ein Vater war, wo ein Mann war, der in Ordnung war, der lieb war, der gut war, der seiner Frau geholfen hat, der seine Frau geliebt hat. Ich kannte ihn als großer Redner und zu Hause sah ich ihn mit einer Schürze, da hat er abgewaschen. Wow, hatte ich noch nie erlebt. Ich habe einen geistlichen Vater bekommen. Er gehörte zu den Brüdergemeinden und ging dann abends predigen in Wales, in so ganz kleine Gemeinden. Und dann durfte ich mit. Dann saß ich neben diesem Mann in seinem kleinen Auto und dann dachte ich, ich sitze neben einem Vater. Und dann haben wir auch viel spaziert, hat Spaziergänge mit mir gemacht in den Hügeln da in Wales. Hatte er einen Regenschirm mit, hatte die Stiere verjagt. Da gibt es diese große Kühe und Stiere. Get on, chaps! Out of the way. Das war mein geistlicher Vater. Wer macht denn das? Wer schreibt noch Briefe? Wer lädt ein? Wer schreibt in einen Brief, ich finde, dass du zu dieser oder zu jener Konferenz mal gehen sollst. Ich meine, dass du dieses Buch mal lesen sollst. Hast du daran gedacht, das? Und später, als ich in Österreich war, bekam ich neue Begleitpersonen, ein ganz einfaches Ehepaar aus der Schweiz, Evangelisten. Bergevangelisten. Sie hatte ein Akkordeon, er hatte Marionetten. Sie haben in den Bergdörfern ein Zelt aufgebaut und dann haben sie das Evangelium verkündigt, ganz einfach. Und ich bin so oft bei ihnen gewesen in Salzburg. Sie ist vor ein paar Monaten gestorben. Habe einen tollen Brief von ihr bekommen, dass ich nicht weinen soll, wenn sie stirbt, weil sie ihr Ziel erreicht hat. Und als ich dieses Paar dann getroffen habe, dann habe ich immer gern erzählt von der Studentenarbeit. Was für sie ein Terrain war, was sie nicht so kannten. Aber sie haben zugehört. Ich habe erzählt und erzählt, Bücher sich bei der Mensa und jemand zum Glauben gekommen und da. Und irgendwann hat Noldi, hieß er, dann gesagt, und Nora, was hat sich jetzt eigentlich in letzter Zeit zwischen dir und Gott getan, zwischen dir und Jesus? Und dann sagt er, das habe ich doch gerade alles erzählt. Nein, sagt er. Du hast erzählt, wie du für Jesus rennst, aber wie sieht es aus mit deinem Wandel mit Jesus? Ich habe diese Frage nie vergessen. Die Geschichte steht in meinem Buch Die Frucht des Geistes, Noldi, und seine Frage, was hast sich zwischen dir und Jesus getan? Hast du Neues von ihm entdeckt? Hat er dir etwas gesagt, was du hören musstest? Was hat sich zwischen dir und Jesus, es hat mein Leben verändert? Und ich möchte euch die Frage mitgeben heute, ist vielleicht die wichtigste aller Fragen. Nicht, was hast du getan für Jesus, sondern was hast du erlebt mit Jesus? Denn nur aus diesem Erleben, aus diesem Zusammensein wächst unser Dienst für ihn, oder? Es ist ja der Heilige Geist, der durch uns arbeiten will. Und wenn ich selbstständig arbeite und dann und wann sage, Jesus, hilf mir, hier sind meine Pläne, bitte segne sie von 1 bis 10, das wirkt doch nicht, oder? Ich hoffe so, dass ihr mit Jesus wandelt und dass die Bibel euch lieb ist, dass die Bibel euer Handbuch ist, es wird so wenig gelesen heute, dass ihr recherchiert, dass ihr aufnimmt, dass ihr Zeit nimmt, nicht nur um mit einem kleinen Andachtsbuch einen Text zu lesen morgens, sondern mal einen längeren Text zu lesen und durchzustudieren, das erhoffe ich mich für uns alle, denn so werden wir groß. So werden aus Kinder Gottes Männer und Frauen Gottes, Männer und Frauen nach seinem Herzen. Das brauchen wir. Macht euch nie auf den Weg ohne Bibel. Hab auch eine Bibel im Auto. Das ist toll, wenn man mal im Stau steht. Ich bin mal 4 Stunden im Stau gestanden. Mit meiner Schwester. Da war so ein Steinschlag gewesen in Österreich. Und wir haben Bibel gelesen. Wir waren jung im Glauben, wir haben Bibel gelesen, dann ist meine Schwester ausgestiegen und hat Menschen, die hängen geblieben waren, so zwischen den Steinen das Evangelium erzählt. Damals war ich noch nicht so tapfer. Vielleicht würde ich das heute tun, ich weiß es nicht, aber sucht euch einen Mentor, wenn ihr einen braucht, oder werdet Mentoren. Wie es Paulus für Apollos war, sie werden gebraucht. Wir wissen nicht, wie es Aquila und Prisca weitergegangen ist. Sie sind nach Ephesus, nach Korinth gegangen. Später sind sie dann wieder in Rom. Und dann entdecken wir in einem Grußwort von Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther, dass es so gekommen ist, dass Aquila und Priscilla ihr Haus in Ephesus der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben. Dann heißt es, es grüßen euch in 1. Korinther 16, 19. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Und aus dem Römerbrief erfahren wir, dass sie in späteren Jahren zurückgekehrt sind nach Rom. Sie haben sich seit ihrer Bekehrung eingesetzt für Gottes Reich. Eingesetzt für Gottes Reich und für die Verbreitung des Evangeliums. Sie waren Pilger. Ich finde das ganz beeindruckend. Sie waren bereit, um immer wieder aufzubrechen. Um immer wieder aufzubrechen und weiterzuziehen und dort, wo sie ankamen, Jesus zu verkündigen und Menschen ein Segen zu sein. Bin ich ein Pilger? Bin ich bereit, weiterzuziehen? Es kommt eine Lebensphase, da hängt man sehr an seinem Haus, sagt man. Ja, ich liebe auch mein Haus. Bin ganz gern, ich habe einen Obstgarten. Wenn ich jetzt heute nach Hause komme, bin ich so gespannt, was sich da alles getan hat. Und ich frage mich, wenn Gott mir sagen würde, morgen möchte ich, dass du nach Chile oder weiß ich wo, dann würde ich schon sagen, also Herr, das war doch einmal diese Zeit. Such dir jüngere Leute. Ich kann doch vielleicht hier, wo ich bin. Und die große Frage ist, bin ich bereit zu ziehen, wegzuziehen, wenn Gott das sagt? Wir sind Pilger. Wir sind dazu berufen, Pilger zu sein, beweglich zu sein, flexibel zu sein, agil zu sein, verfügbar zu sein für Jesus. Bereit, um zu sagen, Herr, wenn es morgen anders wird, wird es anders. Und dann so eng mit Gott verbunden zu sein, dass wir wissen, das wird auf jeden Fall spannend. Das wird nicht schlimm. Wenn er uns ruft, dann wird es nicht schlimm, dann wird es spannend. Bin ich beweglich? Ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen, hat Jesus seinen Jüngern gesagt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und diese Kraft hat sich bis heute nicht verändert. Die Anwesenheit Gottes wurde eine Inwesenheit Gottes. Und wenn wir nach Hause gehen, dann ist der Heilige Geist mit dabei. Dann nehmen wir ihn mit oder er nimmt uns mit. Er nimmt uns mit. Er geht voran, er geht mit nach Hause. Mag es so sein, dass wir uns von ihm verändern lassen. Dass wir, wenn wir uns wieder treffen würden, wird nie wieder in dieser Zusammenstellung sein, ist immer so schade, gell? Aber wenn wir uns wieder treffen würden, dass wir einander sagen könnten, Mai, du hast dich verändert, was ist passiert? Ja, der Heilige Geist hat in meinem Herzen gearbeitet. Ich verstehe es auch nicht, aber ich bin geduldiger geworden irgendwie. Oder ich habe es geschafft, Leute einzuladen. Ich dachte, das kann ich nie, aber es hat sich einiges verändert. Der Heilige Geist hat in meinem Leben gewirkt. Und weißt du, ich habe die Bibel auch lieber als vorher. Es wäre doch schön, wenn wir uns das sagen könnten. Und ich habe Jesus lieber gewonnen als vorher. Ich war vielleicht vorher ein Arbeiter für ihn. Aber ich bin immer mehr Freund geworden, Kind geworden. Ja, ich habe mich für ihn eingesetzt, aber die Beziehung hat sich vertieft. Und es ist deswegen in meinem Leben auch ruhiger geworden, anders geworden, sicherer geworden. Mein Vertrauen hat zugenommen, weil ich Jesus besser kennengelernt habe. Mag es so sein, möge es so sein, dass wir das erfahren in der nächsten Zeit. Und möge es so sein, dass wir, die wir einander kennen, die wir verbunden sind, einander lieben. Und einander ermutigen und einander unterstützen und einander auch mal Vorrang geben, wie es Barnabas schaffte. Möge es so sein, dass wir das Potenzial in dem anderen erkennen und sagen, ich will dir helfen, dass das zur Blüte kommt. Nicht damit du groß wirst, sondern damit du ein stärkeres Instrument für Gottes Reich wirst. Möge das so sein. Wir sind gerufen, um Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und wir wollen mit Paulus sagen, nach Römer 1,16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich des Evangeliums. Sag's mal laut mit mir. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Und wir wollen dir dafür danken, dass du uns dieses Wochenende geschenkt hast. Und wir wollen dir dafür danken, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, als Wegbegleiter, als heiliger Einwohner. Wir rechnen so oft fast nicht mit dir, du Heiliger Geist. Wir machen uns selbst oft zu groß und wir sind abgelenkt. Wir haben andere Gäste in unserem Haus aufgenommen. Wir wünschen, dass du größer und stärker in uns wirst. Und dass das sichtbar an und in uns wird, dass du da bist, dass du lebendig bist, die Kraft Gottes in uns. Und wir verlangen danach, Herr, dass wir deine Instrumente werden, auf welche Art und Weise auch. Und wir wollen lernen von diesem Ehepaar und von Barnabas und von Lydia. Wir wollen unser Haus aufmachen und unser Herz für Menschen. Und ihnen helfen, das Evangelium zu verstehen. Wir wollen anderen, wenn möglich, auch Mentoren sein. Und wenn wir solche Menschen noch selbst brauchen, Herr, dann schenk uns das, Gebetspartner oder ja, Menschen, die ein Stückchen weiter gereist sind schon mit dir und die uns ermutigen können. Segne uns und setze uns zum Segen. In Jesu Namen. Amen.